Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und möchte dringend an Sie appellieren, vergessen Sie Banksy. Ja, wer ist es? Nägeli. Ja, Harald Nägeli. Das ist derjenige, an den Sie jetzt denken müssen im Zusammenhang mit Graffiti. Denn Nägeli war weit vor Banksy. Der legendäre Sprayer von Zürich, das Phantom, wird heute 80 und wir schauen auf sein aufregendes Leben, das er einige Jahre eben als Phantom verbracht hat, nachdem mit internationalem Haftbefehl nach ihm gefahndet worden ist. Herr Nägeli, aber das Wichtigste zuerst. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke für den Glückwunsch.
An Banksy war ja noch gar nicht zu denken. Da gab es schon Sie, den Sprayer von Zürich, der Sie wie geworden sind?
Ja, ich bin den geworden, weil ich also die Zeichnung oder die Malerei in den öffentlichen Raum getragen habe, vor, ich glaube, 44 Jahren. Ich war da schon ein alter Herr von 38 Jahren und die jungen Sprayer, die sind ja 14, 15 Jahre alt. Aber damals war das ja eine völlige Neuigkeit und die Leute sind verwundert stehen geblieben, als ich dann so eine Figur appliziert habe, in den politischen Raum. Es ist ja nicht nur eine neue Ästhetik, sondern es war damals und ist auch heute teilweise noch so eine Art politisches Manifest.
Was war denn Ihre erste Spray-Aktion?
Die ersten Graffiti waren also praktisch die Erbschaft von den frühgeschichtlichen Felsenzeichnungen. Man sagt ja irrtümlicherweise immer Höhlenmalerei, aber es ist keine Malerei, es ist Zeichnung. Damals hat man keine Malmittel gehabt, man hat gekratzt, davon kommt auch das Wort Graffito. Und meine Graffiti sind in erster Linie Zeichen, sehr schnell ausgeführte Zeichen. Und die modernen, also aktuellen Graffiti sind Malereien, Wandmalereien, mit Schablonen gemacht und so weiter und riesige Dimensionen. Das war also alles im Anfang nicht der Fall, sondern es war eine Manifestation der Linie.
Sie waren 38, als das bei Ihnen losgegangen ist. Haben Sie schon klargestellt, na ja, für Sprayer-Verhältnisse einen Tag älter schon. Sie hatten eine große Nähe zur Kunst ja von Anfang an. Josef ja. Beuys fand Sie super, Willy Brandt auch. Können Sie sich erklären, warum?
Ja, also zum Beispiel Josef Beuys, das ist ja natürlich ein Kollege, wenn ich so sagen darf. Also ein Mann, der selbst großartige Kunst macht. Und der hat sich ja immer auch für den öffentlichen Raum interessiert. Und hatte natürlich zu mir eine ganz besondere Solidarität und Nähe. Er hat sich ja auch politisch für mich eingesetzt. Mit einer Eingabe an den Menschenrechtshof. Die ganze Beschuldigung mit Sachbeschädigung ist ja Rechtsbeugung, aber der Kapitalismus hat ja keine andere Wahl, als irgendwie eine Schuld konstruieren, also einen Schaden herzustellen, wo keiner ist. Das ist eben sozusagen die Notwendigkeit, um den Kapitalismus zu verteidigen. Aber meine Kunst ist also die Utopie, das heißt, es geht nicht in erster Linie um Kritik auszuüben, sondern den Hinweis auf die Utopie auszuführen oder darauf hinzuweisen.
Sie sagen das ziemlich selbstverständlich, dass Josef Beuys in Ihrem Empfinden ein Kollege war. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder Sprayer bildende Künstler als Kollegen bezeichnen würde. Das ist schon eine besondere Bindung, die Sie da hatten. Und ist die so üblich unter Sprayern?
Mir ganz bestimmt nicht. Also die jungen Sprayer werden Josef Beuys gar nicht kennen oder schon mich werden sie kaum mehr kennen, weil das ist eine ganz, sagen wir, eine ganz andere Entwicklung. Sie geht wieder zurück, also in den Kommerz, den ich ja praktisch mit meinen ersten Graffiti aufgehoben habe, auch mit den späteren. Es ist einfach so, die Nachfolger-Sprayer-Generation, die sind Nachfolger von der Pop-Generation, also von dieser Pop-Art mit diesen bunten Farben und den großen Dimensionen. Und das hat alles eigentlich mit meinen und mit den Arbeiten von Josef Beuys kaum etwas zu tun.
Also da gibt es einen großen Unterschied. Bleiben wir noch ein bisschen bei Beuys, der ja zu denen gehört hat, die sich für Sie eingesetzt haben, als Sie festgenommen worden sind, 1983. Sie waren teilweise auf der Flucht mit internationalem Haftbefehl gesucht wegen Sachbeschädigung. Und wir hören jetzt mal, wie sich das damals angehört hat. Eine Collage aus dieser Zeit.
Eine Stadt sucht einen Sprayer. Nachts ist er unterwegs. Man kennt ihn nicht. Man kennt nur seine Spuren an Wänden und Fassaden.
Am deutschen Grenzkontrollpunkt Puttgarden schnappte die Falle der Justiz zu. Den Vogel, den man fing, war der 42-jährige Schweizer Künstler Harald Negeli, seit dem 14. Juli 1982 durch einen internationalen Haftbefehl gesucht sein Vergehen, sogenannte Graffitis, Wandmalereien an Wänden, die ihm nicht gehören.
Heute Mittag, kurz nach 12, erschien Harald Negeli, begleitet von Josef Beuys und Klaus Steg, am Grenzübergang Lörrachstetten. Der große Bahnhof war hergerichtet. Presse, Funk und Fernsehen waren reichlich zur Stelle, um Negelis Groll gegen seine Heimat zu protokollieren.
Was war das für ein Leben, das Sie damals hatten?
Ja, bei dieser Übergabe war ich einen Monat lang im Gefängnis in Lübeck, Auslieferungshaft. Josef Beuys hat mir angeboten, bei ihm zu wohnen, mich sozusagen zu verstecken. Und das war mir zu unheimlich, das wäre auch kein Leben gewesen. Immer nur im Verborgenen, dann sagte ich mit ihm, also wir machen das lieber so, ich sitze diese Gefängnisstrafe ab in der Schweiz und dann komme ich nach Deutschland zurück. Das habe ich dann so auch gemacht. Ich habe entschieden, in einem Land, das einen Künstler mit internationalem Haftbefehl verfolgt, will ich jetzt nicht aus politischen Gründen nicht leben. Und dann so bin ich also nach Düsseldorf gekommen und habe dort 35 Jahre lang gelebt. Aber jetzt will ich wieder zurück nach Zürich, wo ich mein Leben abschließen möchte.
Wir haben ja gehört, unter anderem in dieser Collage, den Begriff Phantom. Am Anfang waren Sie ein Phantom. Ich frage mich, wie fühlt sich das Leben als Phantom denn eigentlich an?
Ja, sehr glücklich, will ich sagen. Also man weiß, man ist in einer ungeheuren Aufmerksamkeit, aber man ist nicht fassbar. Also man ist ein Phantom. Also als ich also die ersten Graffiti machte, oder vor den ersten Graffiti, war ich ja ein Künstler, der wunderbar zeichnen kann und konnte und immer noch kann. Aber ich war unzufrieden mit der Gesellschaft und mit mir selbst. Und dann haben mir meine Brüder gesagt, kaum habe ich mit den Sprayarbeiten begonnen, war ich ein sehr, sehr glücklicher, sehr mit mir selbst zufriedener Mensch, der eben sozusagen seinen Protest oder seine Utopie mit Hilfe der Kunst, also der öffentlichen politischen Kunst, formulieren konnte.
Wobei man ja auch ein bekanntes Phantom sein kann. Also das waren Sie ja auch. Und Banksy ist es auch, macht noch ein Geheimnis aus sich. Was halten Sie eigentlich von ihm?
Ja, der könnte ja mein Sohn sein oder mein Enkelkind.
Das stimmt. Könnten Sie trotzdem kennen.
Ja, also ich finde diesen Mann
großartig. Ist er aber nicht, nein.
Weil er eben politisch sehr aktiv ist. Aber so rein künstlerisch oder formal ist es eigentlich eher eine konventionelle Äußerung. Aber das spielt keine große Rolle. Es ist wichtig, dass er eigentlich da im öffentlichen Raum agiert, ja, seine Graffiti macht.
Es ist schon deutlich rausgekommen, die politische Note, die Sie sehen und wie wichtig die Ihnen ist beim Sprayen. Wie wichtig ist denn der Akt des Widerstands für Sie?
Der ist sehr wichtig. Wenn also die Polizei mich nicht mit internationalem Haftbefehl gesucht hätte, würden sie mich gar nicht anrufen. Also man muss also den Gegenspieler, also den Staat, respektieren und achten, denn er arbeitet mit. Das ist also die banalen Mauern zum Beispiel. Die sind ein Teilnehmer von der Gestaltung. Das heißt, ich nutze die Banalität aus, um mit der menschlichen Geste eine Sprache zu finden. Also das sind die beiden Komponenten im öffentlichen Raum, dass der Raum eine Sprache hat oder ein Gesicht. Und der Sprayer hat eine Sprache, seine Geste zum Beispiel.
Ihr großes Ding ist die Urwolke. Erzählen Sie uns von der Urwolke.
Ja, die Urwolke habe ich vor 22 Jahren habe ich die angefangen. Das sind große Zeichnungen auf 1,08 Meter und 78 Zentimeter Breite. Und die beginne ich also mit kleinen Punkten und Strichlein. Es ist eigentlich eine endlose Zeichnung. Mit denen stelle ich eigentlich einen utopischen Raum her. Mit jedem Punkt fixiere ich ein Partikel Zeit. Und das geht über 22 Jahre kann das gehen. Und dann entsteht ein Gefühl von Raum und Zeit und Gegenstandslosigkeit und Leichtigkeit. All diese Dinge, die man eigentlich mit der Utopie verbinden kann und die ein Glücksgefühl herstellen. Ich hoffe, dass ich diese Urwolke einmal ausstellen kann, aber das ist bislang noch nicht geschehen.
Herr Negeli, Sie sind außergewöhnlich in vielerlei Hinsicht, es scheint mir. Wie feiern Sie Ihren Geburtstag?
Ja, ich mache eine kleine Einladung mit Bekannten und Freunden in meiner schönen Jugendstilwohnung. Ja, und ein Musikerfreund, der macht eine Improvisation und ich zeige meine Kunstwerke und dann gibt es ein kleines Buffet und dann verschwinden die Leute wieder.
Und dann geht das Leben weiter.
Und das Leben geht weiter, bis es Schluss macht.
Was hat sich eigentlich jemand wie Picasso an Kunst zu Hause aufgehängt? Die Messlatte für die Kolleginnen und Kollegen ist ja recht hoch angelegt gewesen. Und vielleicht hat sich Picasso ja deswegen gleich entschieden, nicht auf die menschliche Spezies zu setzen, sondern sich die Kunst eines Affen aufzuhängen. Naja, das ist jedenfalls eine Version, die kursiert, dass Picasso Kunst von Zooschimpanse Kongo zu Hause hatte. Kunst, die jetzt versteigert wird und über die wir sprechen, über diese tierische Affenkunst im Kompressor-Podcast heute. Der Kompressor-Podcast abonnierbar natürlich über die DLF-Audiothek.